So klingt für uns die EU. Und so klingt Deutschland gerade für die EU-Mitgliedsländer. Aus Deutschland kommt gerade so gut wie nichts, heißt es aus Brüssel. Und wenn, dann vor allem Streit. Wir klären heute zusammen mit Katrin Schmidt aus dem ARD-Studio in Brüssel, wie tief die Gräben tatsächlich sind zwischen Deutschland und der EU. Und ob es nach der Bundestagswahl wieder aufwärts gehen könnte. Hallo Katrin.
Hi Viktoria.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Donnerstag, der 13. Februar. Als vor ein paar Monaten, am 6. November, die Ampelregierung in Deutschland auseinanderfliegt, da klingt das auf europäisch so.
We begin with breaking news here in Germany, where the governing coalition has collapsed and Chancellor Olaf Scholz has called for a confidence vote in mid-January.
Podría Alemania convertirse en un país de gobiernos inestables?
Une décision qui plonge l'Allemagne dans l'incertitude politique.
So let's head to Germany, where a political crisis has erupted.
Ja, und jetzt? Was sagen denn unsere EU-Nachbarn zu dem politischen Auf und Ab in dem sonst so disziplinierten Deutschland?
Ja, ich würde schon sagen, das ist so ein bisschen schizophrener Blick aus Brüssel oder aus den anderen EU-Staaten auf Deutschland. Es ist einerseits so, man wird kaum jemanden finden, der wirklich jetzt vorhat, das zu kommentieren, was jetzt an Regierungschaos vielleicht zu beobachten war oder die Neuwahlen. Das höchste der Gefühle ist eigentlich, dass es oft so offizielle Äußerungen gibt wie, wir beobachten das sehr genau und ohne starkes Deutschland gibt es kein starkes Europa. Das klingt so wie so ein bisschen so ein Bonmot, das sagt sich immer leicht, wenn auch einem nichts anderes einfällt. Aber so ist es nicht, das ist ja wirklich auch wahr. Wenn wir auf die Daten schauen, gibt es da nichts weg zu diskutieren. Ohne ein starkes Deutschland gibt es kein starkes Europa, weil Deutschland ist das größte und wirtschaftsstärkste Mitgliedsland. Das ist natürlich dann auch so, dass man da in Augen vieler auch sowas ist wie der Streber. Ne? Und deswegen meine ich schizophrene Wahrnehmung, weil so ein bisschen, wenn der Streber in der Klasse schwächelt, dann freut sich auch so ein bisschen die ganze Klasse. Also das ist sowas dabei, wie man sagt, okay, bei euch läuft auch nicht alles rund, das beruhigt auch den einen oder anderen. Aber letztendlich kommt man damit auch nicht weit, weil dann sind wir wieder bei den Daten. Der Streber sitzt eben auch auf dem Geld. Ne? Jeder vierte Euro, der in der EU ausgegeben oder verteilt wird, der stammt aus Deutschland. Und fast jeder fünfte EU-Bürger, Bürgerin ist auch ein Deutscher, eine Deutsche. Also ich würde schon sagen, in der letzten Zeit ist da so ein bisschen was ins Wanken geraten.
Wie meinst du das genau, da ist was ins Wanken geraten?
Also in Brüssel hat sich schon ein bisschen auch so der Eindruck eingestellt, das hört man auch von vielen, die so auf Arbeitsebene unterwegs sind, dass selten eine Bundesregierung die EU-Themen so nachrangig behandelt hat, häufig zeitlich gesehen, ne? Sich lange nicht drum gekümmert hat, dass man hier dann nicht wusste, und das ist das, was wir gespiegelt manchmal bekommen, dass es auch den Diplomaten, die dann hier an den Themen arbeiten, manchmal schwerfällt, im Sinne Deutschlands die Dinge voranzubringen. Und das führt am Ende auch dazu, dass die deutsche Position nicht in dem Umfang eingebracht werden kann. Also man behindert sich da eigentlich selber mit. Ne?
Also es hat sich was verändert dabei, wie Deutschland wahrgenommen wird. Und um diese Entwicklung zu verstehen, müssen wir, glaube ich, mal schauen, wie war denn die Außenwirkung von Deutschland mal innerhalb der EU? Also was ist der Ausgangspunkt?
Also ich glaube, natürlich ist das nicht schwarz-weiß, dass vorher alles gut war und jetzt wird schwierig oder so. Also überhaupt nicht. Ne? Es gibt ja da auch immer Schattierungen. Aber wir hatten natürlich hier eine lange Merkel-Ära und egal, wie man das jetzt parteipolitisch auch bewertet und jetzt in den einzelnen Positionen. Am Ende ist es so, sie war 16 Jahre hier auf dieser Bühne und war wirklich am Ende, wenn man hier so an den großen Ratstisch guckt, wo die 27 sitzen, war sie gemeinsam mit Viktor Orban, dem ungarischen Regierungschef, dann seit langem schon diejenige, die schon immer da saß. Ne? Und alle anderen waren neu, haben ständig gewechselt. Und das ist natürlich, dann ist man von Natur aus auch irgendwie eine Institution. Und sie hat aber auch viel dafür getan, sag ich mal, um sich hier schon auch einen Wahnsinnsruf zu erarbeiten. Aber das hatte schon irgendwie eine Größe, die man geschätzt hat, sag ich mal so.
Du hast es gesagt, Angela Merkel war 16 Jahre lang im Amt. Da hatte sie natürlich auch
viel mehr Gelegenheiten, mit anderen Ländern zu interagieren, als eben jetzt Olaf Scholz. Bei dem reden wir von gerade mal 3,5 Jahren im Amt. Der hatte ja auch viel weniger Möglichkeit dazu, oder? Wie schätzt du das ein?
Ja, also natürlich, du sagst es fair enough. Ne? Er hatte jetzt auch nur 3,5 Jahre dafür Zeit. Was man aber auch dazu sagen muss, der ist hier nicht als Newcomer angekommen. Also er war auch in Zeiten als Finanzminister hier schon häufig in Brüssel. Also er hatte auch so ein bisschen Vorlauf oder man kannte ihn schon. Er musste jetzt nicht den ganzen Eindruck in 3,5 Jahren hier abliefern sozusagen, der jetzt entscheidend war. Aber was man natürlich auch sagen muss, er ist schon mit großem Hallo irgendwie eigentlich erstmal angetreten, was so Europapolitik anlangt, zumindest auf dem Papier. Weil es gab noch keine Koalition, die sich so fett gleich in den Koalitionsvertrag geschrieben hat, dass man einig auftreten möchte in Brüssel, dass man frühzeitig sich abstimmen möchte über Positionen, die dann hier eingebracht werden sollen, damit man berechenbar ist für die anderen Leute, damit man auch gut gestalten kann, indem man also frühzeitig und einig hier sich einbringt. Da dachte ich, wow, das hört man gerne und so weiter. Und was er auch mitgebracht hat, quasi auf der Habenseite, war erstmal, dass er eine große Rede gehalten hat an der Prager Universität.
Sehr geehrte Frau Rektorin Professor Kralitschkova, verehrte Damen und Herren Prorektoren und Mitglieder der Fakultäten.
Und auch die hatten einen gewissen Spannungsbogen schon vorweg gehabt, weil der französische Präsident Emmanuel Macron, der hatte schon fast 2 Jahre zuvor an der Sorbonne-Uni eine Europarede gehalten.
Je suis venu vous parler d'Europe.
In der er große Visionen für Europa aufgemacht hat und ganz, ganz oft dabei auch den Partner Deutschland angesprochen hat. Und quasi um Antwort quasi gefleht hat, so wurde das ein bisschen aufgenommen.
Alors je le dis à tous les dirigeants d'Europe, quelles que soient nos difficultés, quels que soient les soubresauts, nous n'avons qu'une responsabilité. Je vous remercie.
Und dann kam Olaf Scholz und hat also diese große Rede an der Prager Universität gehalten zu Europa.
Wir müssen das Gewicht des geeinten Europas noch viel stärker zur Geltung bringen.
Der Affront war, er hat Macron da drin überhaupt nicht erwähnt, aber gut. Er hat auch seine Vision da dargelegt, wie er dann das so sieht. Und da war zum Beispiel ein Thema, was wirklich viele gern gehört haben, nämlich, dass er auch eine Reform gutheißt oder wirklich vorantreiben möchte, die diese Einstimmigkeitsregel auflöst.
Ein Festhalten am Prinzip der Einstimmigkeit funktioniert nur, solange der Handlungsdruck gering ist. Spätestens angesichts der Zeitenwende aber ist das nicht mehr der Fall.
Also, dass bei den allermeisten Entscheidungen auch immer eine Einstimmigkeit gebraucht wird. Deshalb kann sich auch ein Viktor Orban auch immer so hier inszenieren, wenn er wieder irgendwas blockiert, der ungarische Regierungschef, weil eben diese Einstimmigkeit notwendig ist.
Und Olaf Scholz, der hat sich da in Prag hingestellt und gefordert, diese Einstimmigkeitsregel zu reformieren. Das war 2022. Was ist denn bis heute passiert?
Irgendwie hat sich da nie der Anlass gefunden oder man war so beschäftigt zu Hause, dass aus all dem irgendwie nichts geworden ist. Und das ist natürlich am Ende ein bisschen wenig, weil man sich schon auch eine Führung erwartet, natürlich von dem wirtschaftsstärksten Land.
Das heißt, da ist unter Scholz auf EU-Ebene schon so ein bisschen der Eindruck entstanden, Deutschland hat keine Zeit, sich um die EU zu kümmern. Ist da was dran?
Es ist schon so, dass man sich von Deutschland ein bisschen da mehr Führung, glaube ich, erwartet hätte, die nicht gekommen ist. Das hat aus meiner Sicht vor allem 2 Gründe. Einmal, dass die Arbeitsweise der Ampelkoalition eben so war, so uneinig, wie sie auch vor allem zum Schluss war, dass man zu nichts gekommen ist, dass man spät war mit europapolitischen Entscheidungen. Und das Zweite, worauf es natürlich auch immer ankommt, um Dinge auch voranzutreiben, ist, dass man sich eben auch mit den wichtigen Partnern absprechen muss und im Prinzip die gemeinsamen Interessen auch nach vorne stellen muss und die gemeinsam vorantreiben muss. Und da war auch ein bisschen wenig los.
Okay, welche Rolle spielt denn dieses Verhältnis unter den Regierungschefs eigentlich innerhalb der EU?
Eine wichtige. Also das ist schon so, dass man ja hier in Brüssel nicht seine eigenen Pläne durchsetzen wird können, wenn man nicht frühzeitig Verbündete sucht. Und das ist auf jeden Fall gerade im Falle der großen Länder wichtig. Ich bemühe jetzt ein Wort, das ist, finde ich, selber so ein bisschen abgedroschen, aber da ist natürlich auch viel Wahres dran. Der deutsch-französische Motor als die beiden größten Mitgliedstaaten und auch die Gründungsstaaten, wo man immer gesagt hat, okay, wenn die sich in gewissen Dingen einig sind und was vorantreiben, dann zieht das natürlich viele mit. Das ist elementar wichtig, natürlich.
Also das heißt, das Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich in der EU, das ist besonders wichtig. Und du hast vorhin schon gesagt, bei seiner Rede in Prag, da erwähnt Olaf Scholz Emmanuel Macron, aber mit keinem Wort. Wie würdest du deren Verhältnis beschreiben?
Ja, unterkühlt auf jeden Fall. Also man hat schon das Gefühl gehabt, dass sich Olaf Scholz und Emmanuel Macron nicht wirklich viel zu sagen haben. Das ist nicht gut. Aber es ist auch jetzt nicht so, muss man auch einschränkend sagen, als wären die deutschen und französischen Regierungschefs immer dicke Freunde gewesen. Also wir können uns auch erinnern an viele Couples hier, die sich auch nicht so super mochten. Also Angela Merkel fand jetzt Nicolas Sarkozy und dann Emmanuel Macron auch nicht vom ersten Moment an toll. Aber am Ende ist das auch nicht so entscheidend, sondern entscheidend ist dann, was man halt eben trotzdem draus macht, auch mit dem Wissen um diesen deutsch-französischen Motor. Und da ging es halt wirklich schlecht los auch schon zwischen Olaf Scholz und Emmanuel Macron. Es gibt so ein regelmäßiges Treffen, man nennt es bilaterale Regierungskonsultation zwischen Frankreich und Deutschland, jährlich und immer wieder. Und es ist eigentlich ein Ritual. Und es wurde erstmals abgesagt, gleich zu Beginn, offiziell aus Terminproblemen. Faktisch wohl auch, weil es da gerade so viele Fragen gab, bei denen man dermaßen uneins war, dass man da auch jetzt nicht so ein Scheitern der Gespräche irgendwie riskieren wollte. Das ist das, was man dahinter vermuten kann. So, also es war schon irgendwie auch symbolträchtig. In der Industriepolitik und in der Verteidigungspolitik, da gibt es grundsätzlich unterschiedliche Auffassungen zwischen Deutschland und Frankreich. Aber oft hat man versucht, halt doch gemeinsame Projekte zu finden. Das habe ich jetzt in diesem Fall, in diesem Couple vermisst sozusagen. Da stand immer das Trennende im Vordergrund, ob es um die Atomkraft ging, ob es um Zölle auf E-Autos geht. Also da hat man eigentlich echt immer gegeneinander gespielt. Das war auch schon vielsagend, finde ich.
Vielleicht braucht es ja einfach ein weiteres Land, das dann zwischen Deutschland und Frankreich vermittelt.
Wenn man sagt, wir haben über den deutsch-französischen Motor gesprochen, würde ich sagen, die Erweiterung ist das Weimarer Dreieck. Noch so ein schöner stehender Begriff.
Okay, was ist das Weimarer Dreieck?
Weimarer Dreieck ist quasi die Erweiterung dieses Bündnisses um Polen. Also das heißt dann so, weil das 91, glaube ich, mal auf auch Initiative des deutschen Außenministers, damals Genscher, in Weimar gegründet wurde, also gemeinsam mit dem französischen und polnischen Außenminister. Da ging es darum zu sagen, das könnte der neue Motor sein, diese drei zusammen. Da war Polen noch nicht in der EU, sind ja 2004 beigetreten, genauso wie viele andere osteuropäische Staaten. Aber schon damals hat man gesagt, okay, das soll in diese Richtung gehen und es ist auch ein Vehikel, um Polen plus weitere osteuropäische Staaten näher an die EU heranzuführen und so ein bisschen die Idee, dass vielleicht auch Polen deren Sprecher, so haben sie es nie offiziell gesagt, aber wenn man Polen gut einbindet, hat man auch viele Interessen vielleicht dieser Region mit eingebunden. Das war die Idee des Weimarer Dreiecks.
Mhm.
So, und da muss man natürlich auch gucken, dass man eigentlich gute Beziehungen natürlich zu Polen pflegt. Das war wirklich auch schwierig, 8 Jahre. Das war eigentlich eine Eiszeit, als Polen die Regierung hatte, die rechtspopulistische PiS-Partei die Regierung anführte unter Kaczynski. Da war das natürlich auch alles andere als leicht, auch überhaupt in der EU Polen da gut einzubinden.
Ja, das muss man vielleicht an der Stelle nochmal kurz sagen. Die rechtspopulistische PiS-Partei, das ist eben eine besonders EU-kritische Partei, aber die ist ja jetzt nicht mehr Teil der polnischen Regierung.
In der Amtszeit von Scholz gab es einen Regierungswechsel in Polen, wie wir wissen. Donald Tusk ist da wieder zurück, der ja ein großer EU-Kenner ist, der selbst hier Ratspräsident mal über Zeit lang war. Also der kennt Brüssel wirklich aus dem FF. Und insofern hat ja hier auch alles aufgeatmet, dass Polen auch einen Trend gedreht hat und wieder europafreundlich gewählt hat. Und das wäre ja spätestens die Gelegenheit gewesen, dieses Dreieck zu aktivieren oder überhaupt auch da wieder auf andere Beziehungen hinzuarbeiten. Aber man kann schon auch beobachten, dass es Irritationen gab auf polnischer Seite allen voran.
Im November 2024 gab es zum Beispiel so eine Irritation.
Erstmals seit 2 Jahren haben Bundeskanzler Scholz und Russlands Präsident Putin wieder miteinander telefoniert. Scholz habe Putin aufgerufen, den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden und Truppen zurückzuziehen, hieß es aus dem Kanzleramt.
Im Vorwege wussten es wohl wenige, zumindest war man sehr irritiert, auch auf osteuropäischer Seite, was da genau Inhalt war, weswegen. Und selbst wenn bei dem Gespräch vielleicht jetzt gar nichts herauskam oder so, was jetzt gegen die Interessen von Warschau sprach, es hat auch wieder, würde ich sagen, Vertrauen ein Stück weit zerstört. Gerade bei diesem dominierenden Thema, wie hält es die EU jetzt in der Unterstützung der Ukraine und in der Konfrontation mit Russland, hat man ja gerade aus osteuropäischer Sicht immer sehr kritisch auch nach Deutschland geguckt, dieses lange Festhalten an Nord Stream 2 und diese vielen Verbindungen auch, die aufrechterhalten wurden in Russland, obwohl man natürlich weiter östlich immer schon gewarnt hat, dass da was kommen könnte und dass man sich abhängig macht. Und dann so ein Move, dieses Telefonat, ach, das hat dann natürlich auch nicht jedem gefallen und das hat jetzt die Beziehung auch nicht gerade vertieft.
Wenn es um die Beziehungen zwischen verschiedenen Ländern geht, dann gibt es ja nicht nur den Kanzler, sondern auch zum Beispiel die Außenministerin Annalena Baerbock. Wie ist die denn wahrgenommen worden? Welches Bild hat sie vermittelt?
Ja, das ist eine ganz gute Frage insofern, als dass ich jetzt hier auch in Brüssel nicht wahrnehme, dass die anderen Länder so groß bewerten, aha, der französische Innenminister so und die Außenministerin so. Es ist ja natürlich eher ein Gesamtkonzept, dass man sagt, okay, diese Ampelregierung scheint ja auch schon manchmal mit unterschiedlichen Akzenten hier zu sprechen zumindest. Ne? Wenn man gerade Annalena Baerbock als Außenministerin hier in Brüssel beobachtet und eben den Bundeskanzler, dass man schon das Gefühl hat, hier werden eben die innenpolitischen Risse auch manchmal offenbar, gerade beim Thema Ukraine-Unterstützung, wo ja auch Annalena Baerbock viel mehr für diesen gemeinsamen europäischen Ansatz und ein Drängen auf mehr hier auftritt, während Scholz, er macht halt auch sehr viel Politik für zu Hause hier auf dieser Bühne. Die Tonlage war einfach unterschiedlich zwischen den beiden und das hat viel erzählt, jedem, der es hier wissen wollte, über die Uneinigkeit in der Ampel, sagen wir es so.
Mhm. Ja, apropos Uneinigkeit in der Ampel. Die Ampel war am Ende so zerstritten, dass sie sich aufgelöst hat. Wie hat sich diese zerstrittene Ampelkoalition ausgewirkt auf das Ansehen von Deutschland in der EU?
Ja, also ich sag mal, abgesehen von der B-Note auch, wie man hier aufgetreten ist und wie vorrangig oder nachrangig man sich um EU-Politik gekümmert hat, gibt es natürlich auch ganz konkrete Dinge, über die hier in Brüssel alle genervt waren. Und was eben auch ein Grund ist, warum vermutlich niemand der Ampelkoalition eine Träne nachweint, nicht aus parteipolitischen Gründen, sondern eben, weil es einfach alles blockiert hat in verschiedensten Themen. Also wir sind beim Thema German Vote, ein tolles Wort.
German Vote, also deutsche Abstimmung, was heißt es?
Ja, also German Vote beschreibt im Prinzip, dass man sich in Berlin nicht einig wird. Deswegen müssen wir uns in Brüssel enthalten. Und das ist im Falle von Deutschland manchmal ein großer Unterschied, weil enthalten heißt dann eigentlich wie eine Gegenstimme meistens. Ne? Wir stimmen nicht für das, wir enthalten uns. Es zählt im Prinzip wie eine Nein-Stimme. Und das ist okay. Ja, das, so ist es halt, so haben wir es festgelegt. Das ist auch in manch anderen Ländern so, dass man sich bei Uneinigkeit enthalten muss. Bloß das Problem, was jetzt wirklich vorgefallen ist unter der Ampelregierung und auch nicht nur einmal, muss man auch sagen, dass man mit dieser Nummer ankommt, lange nachdem das Spiel eigentlich abgepfiffen war, sagen wir so.
Was meinst du damit, dass das so gegen das Fairplay verstößt, also dass andere Länder das als unfair wahrnehmen könnten?
Ja, ich mache dir ein Beispiel. Es gab hier noch nicht lange her das große Projekt Lieferkettengesetz, das europäische Lieferkettengesetz, das also natürlich Zulieferer und so weiter auch außerhalb Europas verpflichten soll, dass gewisse Standards menschenrechtlich, umweltrechtlich und so weiter eingehalten werden, wenn man importiert. Also kurz gesagt, das Lieferkettengesetz. Und das war hier im Prinzip durch alle Instanzen durchverhandelt. Das will heißen, es hat irgendwann mal schon vor Jahren die Kommission Vorschlag gemacht. Dann wurde das zwischen EU-Parlament und dem Rat der 27 Mitgliedstaaten hin und her, bis man dann irgendwas fertig hatte und sich eine Einigung erzielt hatte. Und die liegt dann vor, die ist ausgedruckt sozusagen. Und dann gibt es irgendwann den Moment, da muss das alles hier nochmal signiert werden. Das mache dann meistens auch Botschafter. Also es ist auf einer diplomatischen Arbeitsebene. Das ist Usus. Und Usus ist dann aber auch, dass man da jetzt nicht nochmal alles aufreißt und sagt, ja, entschuldigen wir einen Moment, nochmal alles zurück. Wir haben jetzt festgestellt, die deutsche Position, müssen wir noch drüber reden, geht nicht, weil wir sind uns jetzt nicht einig. Ne? Das gibt's normalerweise nicht. Das ist aber so gekommen.
Ursprünglich hatten sich die drei Ampelparteien darauf geeinigt, dem Gesetz zuzustimmen, aber die FDP blockiert in letzter Minute.
Und das hat man hier natürlich überhaupt nicht verstanden, dass der kleinste Koalitionspartner dann irgendwie in diesem Gefüge die Macht hat, diese ganze Nummer nochmal anzuhalten, weil das halt die Kette auslöst, dass wenn die nicht mitmachen, Deutschland sich enthalten muss, dann die Ja-Stimmen nicht reichen und das Gesetz am Ende nochmal blockiert wird. So sah es zwischenzeitlich aus. Da waren hier auch dann wirklich viele auf der Palme und wurde nochmal nachverhandelt und dies und das. Und am Ende auch noch dazu sagen, ist das Lieferkettengesetz ja gekommen, trotz der Enthaltung Deutschlands, weil man so viele andere Mitgliedstaaten da noch gefunden haben, die gesagt, das kann jetzt echt nicht wahr sein, wir stimmen dafür. Und das hat hier wirklich schon auch nachhaltigen Schaden hinterlassen, so in der Art und Weise, wie wir hier zusammenarbeiten. Und da kommt dann halt jetzt noch was dazu, was viele auch kritisch sehen, dass man sagt, wenn Deutschland jetzt irgendwie weiß, dass das so nicht geht, ist aber trotzdem macht. Was ist denn das für ein Vorbild? Ne? Sollte das Schule machen und jetzt würden sich ständig irgendwelche Mitgliedstaaten in letzter Sekunde, wo eigentlich alles besprochen und eingetütet war, nochmal überlegen, dass es leider jetzt doch, ach, jetzt wollen wir es doch anders, dann kann die EU eigentlich nicht mehr arbeiten.
Jetzt haben wir ja anstehende Bundestagswahlen in Deutschland. Wie schauen denn die Länder der EU darauf, auf die anstehenden Wahlen und die Zeit danach? Was erhoffen die sich jetzt, was in Deutschland passiert?
Also die erhoffen sich natürlich erstmal, dass da ein bisschen Stabilität reinkommt. Also dass vielleicht auch wieder eine Art und Weise einkehrt, die sagt, wir beschäftigen uns vielleicht auch ein bisschen frühzeitiger mit den europäischen Themen, die anstehen, um eine Position zu haben, die dann auch da ist, wo auch die anderen Länder wissen, okay, wo steht Deutschland in der Frage, wie bewegen wir uns da jetzt weiter, wo auch alle gut arbeitsfähig sind. Das ist eigentlich das Minimum, würde ich sagen. Wenn man jetzt vielleicht noch mehr Wünsche äußern möchte, darüber hinaus noch gehen möchte, dann würde man sich vielleicht auch einen Kanzler, eine Kanzlerin wünschen, die mehr Europaleidenschaft ausstrahlt. Das wird vielleicht auch manchmal helfen. So.
Was genau ist Europaleidenschaft?
Naja, einfach so sagen, ich habe auch den Elan. Vielleicht nicht nur, weil ich den auch vom Herzen her mitbringe für Europa, sondern, das will ich Scholz auch gar nicht absprechen, aber ich bin vielleicht jetzt auch nicht so bis zur Halskrause voll mit innenpolitischen Streits so weiter, dass ich mich auch nicht kümmern kann.
Mhm.
Wenn wir in Europa was voranbringen wollen, dann braucht es auch irgendwie ein Deutschland, das das will, das Verbündete sucht, weil es nur so funktioniert, kleine wie große. Und das muss man halt hier auch ausstrahlen. So. Und daran hat es vielleicht auch einen Tacken gefehlt.
Ja, jetzt ist ja ein Spitzenkandidat bei dieser Bundestagswahl selbst mal in Brüssel gewesen als Abgeordneter. Herr Friedrich Merz war im Europaparlament 1989 bis 1994.
Ich habe seit Ende Juni letzten Jahres eine Anfrage bei der Kommission liegen über
also
eine Beihilfe.
Also wünschen sich in der EU viele Merz als Kanzler?
Ja und nein. Also ich sag mal, diese Europa-Vergangenheit, die wenigsten erinnern sich, ne? Also du hast ja gerade gesagt, wie lange es her ist. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht der erste Grund, warum man sagt, endlich Friedrich Merz kommt wieder oder so. Aber natürlich muss man auch sagen, wenn hier jemand schon mal im Europäischen Parlament gesessen ist, 5 Jahre, dann kann das auf jeden Fall nicht schaden. Mhm. Oder weil du es so gefragt hast, wünscht man sich den als Kanzler? Naja, ich sag mal so, die Parteienfamilie von Friedrich Merz, also die Union gehört ja zur Europäischen Volkspartei hier in Europa, wo die konservativen
Parteien. Ja, es sind die christlichen und konservativen Parteien in Europa, die sich da zusammentun, ne? Ja.
Genau, wie du sagst. Und die sind super stark inzwischen. Und dann auch sehr entscheidend, würde er hier nach Brüssel kommen und dann ja beim EU-Gipfel, der mindestens vierteljährlich stattfindet, Platz nehmen am Ratstisch. 27 Chefs und Chefinnen sitzen da. Da sind momentan 13 aus seiner Parteienfamilie. Er wäre der 14. Also will sagen, er wäre in einer Gemeinschaft hier, die ihm natürlich zugeneigt ist. Das ist, seine Parteienfamilie ist momentan sehr stark in Europa. Ob das jetzt für alles gut ist, das habe ich damit nicht gesagt. Aber man sieht diese Dominanz. Insofern wird man auch viele treffen, die sagen, ja, freuen wir uns.
Mhm. mal angenommen, Deutschland bleibt erstmal weiterhin stark mit sich selbst beschäftigt. Wer könnte denn sonst noch in der EU was antreiben?
Also wir stecken ja momentan in der Situation, dass nicht nur in Deutschland momentan wenig Zeit für Europa war, auch der eigentlich ja große Europäer, der französische Präsident Emmanuel Macron, der ist ja auch momentan ein bisschen geschwächt mit all seinen Regierungsquerelen. Insofern fallen die beiden ein Stück weit aus. Das heißt aber auch nicht, und das ist auch interessant zu beobachten, dass sich jetzt hier alle anderen auf den Rücken schmeißen und sagen, jetzt passiert halt hier nichts, sondern es gibt natürlich andere starke Leute. Und die allererste, die einem da einfällt, ist Giorgia Meloni, die italienische Regierungschefin.
In Europa pensasse che di fronte alla crisi globale che noi stiamo affrontando.
Sehr selbstbewusst, sie ist auch, hat auch einen überzeugenden Auftritt hier in Europa. Die hat bisher, würde ich sagen, hier keine Fehler gemacht in Brüssel und fügt sich da gut ein. Trotzdem weiß natürlich auch jeder um ihren Hintergrund, dass sie ja nun auch die Chefin einer postfaschistischen Partei ist, die Medienfreiheit und Rechtsstaat in ihrem Land eher ein Stück weit zurückbauen möchte und so. Das muss man natürlich auch alles immer nicht vergessen, egal wie bella figura sie hier irgendwie macht. Deswegen, sie ist eine Führungsfigur, würde ich schon sagen. Und sie wird scheinbar auch wichtiger, weil sie die Einzige ist, die irgendwie einen richtig guten Draht in die USA zu haben scheint. Giorgia Meloni ist die Einzige, die in Mar-a-Lago schon war bei Donald Trump. Das kann ja am Ende auch nützen. Die, wie wir wissen, auch irgendwie ein besonderes Verhältnis zu Elon Musk hat. Und da natürlich Drähte hat, die den anderen schwerer fallen. Und man weiß auch, das ist wirklich interessant, dass sie sehr, sehr, sehr gut arbeitet mit Ursula von der Leyen, der EU-Kommissionspräsidentin, was wir so hören. Die beiden sind täglich in SMS-Kontakt oder in Chat-Kontakt und von der Leyen wusste auch von ihrem Ausflug in die USA. Klar haben auch manche ein Problem damit, wenn sie jetzt hier Europa führen würde. Dafür ist halt ihr Parteihintergrund auch wirklich nicht geeignet und auch zu Europa skeptisch.
Übrigens, wer mehr zu Giorgia Meloni wissen möchte, wir haben da eine ganze Folge FKM gemacht zu ihren Strategien, wie sie ihre Macht festigt. Verlinken wir euch nochmal in den Shownotes.
Und natürlich, wir können das nicht abschließen, ohne nicht auch über eben nochmal Ursula von der Leyen zu sprechen. Natürlich ist es am Ende auch sie, die EU vorantreibt. Auch das kann man nicht allein bei ihr lassen, weil dann gibt es Gegenbewegungen auch wieder, die sagen, Brüssel reißt zu viel an sich und so, das haben wir auch erlebt. Aber natürlich fühlt sie zum Teil auch eine Führungslücke. Nicht umsonst sagt man, die mächtigste Frau der Welt.
Und was passiert, wenn Deutschland in der EU weiterhin als unzuverlässig gilt, ja, schwächelt in dieser Führungsrolle, also auch mit Blick auf internationale Beziehungen? Wie würdest du das einschätzen? Wo entwickelt sich das hin?
Ich glaube, es wäre wirklich schwierig für die Entwicklung der EU, für Europa, weil man muss sich ja mal anschauen, die Herausforderungen sind wirklich so super groß auch derzeit, dass sich Europa souverän behaupten kann in Sachen Verteidigung. Ich meine, seit Trump, da geht es jetzt um Grönland, es geht um Russland, Ukraine, es geht um alles auf einmal. Und Europa muss so sehr gucken, dass es ein Stück weit mehr verteidigungsfähig ist und nicht das Überleben Europas komplett von den USA abhängt. Da hat man große Herausforderungen. Wir müssen uns auch eins klar machen. Rund ein Dutzend der 27 Mitgliedstaaten in der EU haben derzeit eine Regierung, wo rechte, rechtspopulistische bis rechtsextreme Parteien beteiligt sind oder sogar in Führung. Das ist eine Tendenz, wenn es so weitergeht, werden es noch eher mehr, wissen wir nicht, ne? Die sich aber auch eine EU vorstellen, die ganz anders aussieht, nämlich viel mehr zerfleddert ist. Also keiner will mehr austreten, alle brauchen die Kohle, ist auch klar, aber dass man deutlich weniger gemeinsam macht, das ist in meinen Augen überhaupt nicht zukunftsfähig. Insofern ist es natürlich unendlich wichtig, dass Länder, die eben noch eine Regierung in der Mitte haben und Europa wollen und ein starkes Europa in der Zukunft wollen.
Also eine Regierung in der politischen Mitte meinst du, also in diesem Fall nicht rechtsaußen und nicht europafeindlich.
Genau. Und da ist Deutschland schon auch derjenige, der das mitmachen muss, ne? Dass man sich gerade auch nicht auseinanderdividieren lässt von den USA und von China, die ja sehr offensichtlich auch versuchen, immer gern mit einzelnen Staaten die besten Deals zu machen und dass Europa da eher zerbröselt. Da muss man sich schon auch gemeinsam gegen wehren.
Katrin, vielen Dank dir.
Sehr gerne, Viktoria.
Wenn ihr weiter eintauchen wollt in die Irrungen und Wirrungen der EU-Politik mit Katrin Schmidt aus dem ARD-Studio Brüssel, dann solltet ihr mal bei .eu reinhören. Das ist der Europa-Podcast vom WDR. Da gibt es jede Woche mit Katrin eine neue Folge. Beispielsweise darüber, wie es hinter den Kulissen des Europäischen Parlaments so aussieht und was tatsächlich beim EU-Gipfel passiert. Findet ihr in der ARD-Audiothek, überall, wo es Podcasts gibt, und den Link nochmal in den Shownotes. Morgen schauen wir bei 11KM zum Start der Münchner Sicherheitskonferenz auf die USA, Russland und China und erklären euch, wie diese drei Supermächte die Welt unter sich aufteilen wollen. Autor der heutigen Folge 11KM ist Sebastian Schwarzenböck. Mitgearbeitet haben Hanna Heinzinger und Lisa Henschel. Produktion Fabian Zweck und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns dann morgen wieder. Tschüss!